wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin Folge 640, beziehungsweise die zweite Folge unter neuem Namen. Und ich habe mir heute die gute Jagoda eingeladen, um über The Walking Dead zu sprechen, nämlich die Episode 5. Guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen und hallo.
Hallo. Du warst noch nicht zu Gast, ist jetzt auch nicht so schwer bei der zweiten Folge, genau. Aber du warst auch in den 639 Folgen vorher nicht dabei. Allerdings hast du schon mit Micha gepodcastet, bei Markus drüben bei angespielt und wir haben auch schon mal über dich gesprochen, natürlich nur positiv. Und deswegen dachte ich, muss ich dich doch mal einladen, um über The Walking Dead zu sprechen. Aber stell dich doch nochmal kurz vor, was du sonst so machst.
Ja, also mein Name ist Jagoda und ich bin unterwegs auf Twitter und sonst mit Scheinprobleme. Und eigentlich bin ich Studentin und spiele aber seit ich ganz klein bin. Und das war's.
Und du bloggst auch unter scheinprobleme.de.
Ja, ich blogge auch ein bisschen.
Genau. Ja. Da habe ich ja auch deine Leidenschaft für The Walking Dead gesehen, weil wir beide Eltern sind und uns das Spiel dann auch anders mitgenommen hat als vielleicht Spieler, die keine Eltern sind, oder darüber wollen wir auch ein bisschen sprechen. Nur kurze Warnung, wir werden nochmal darauf hinweisen, wenn es jetzt wirklich, eigentlich können wir von Anfang an Spoilerwarnung geben, oder? Wir reden natürlich über Episode 5, das ist das absolute Finale von dieser kurzen Serie, die jetzt The Walking Dead gewesen ist. Und es macht absolut gar keinen Sinn, wenn man jetzt die anderen Episoden nicht gespielt hat oder Episode 5 auch noch nicht gespielt hat. Am besten den Podcast nochmal kurz pausieren, spielen und dann weiterhören. Wir nennen das jetzt einfach mal Spoilercast. Also wir reden wirklich über auch die Entscheidungen, die dort gefällt werden und über die Auflösung am Ende.
Genau.
Gut, jetzt sind alle weg. Jetzt sind wir ganz unter uns.
Ja, schön, auch gut.
Genau, die anderen Episoden haben wir auch Spoilercast zugemacht. Es kann unter Umständen ein bisschen ausführlicher werden, aber ich finde, das Spiel hat es auch absolut verdient. Ja. Jagoda, fangen wir doch mal vorne an bei dir. Du warst von den ersten Episoden genauso begeistert wie ich, nehme ich mal an.
Ja.
Die Episode 5. Was hattest du daran für Erwartungen? Weil der Cliffhanger in der Episode 4, als der Hauptcharakter gebissen wurde, war ja nicht ganz ohne.
Ja, war das der Cliffhanger?
Ja, so kurz vorher. Ja.
Der Cliffhanger war für mich ja eher das Telefonat, weil als der Hauptcharakter gebissen wurde, das ging ja dann noch ein bisschen weiter und das hatte sich dann ja irgendwie schon so ein bisschen erledigt. Oder das Telefonat mit der Frage, was ist los mit Clementine und wer ist jetzt dieser Typ am Telefon?
Genau, und also der Cliffhanger war, dass Clementine entführt ist. So. Ja, genau,
genau. Und er sagte dann, der sagte, das Telefonat endete mit, überleg dir jetzt gut, was du sagst. Mhm. Ja, und man sagt es ja dann und dann ist weg.
Aber man sagt es ja nicht. Das war das Beste.
Nee, man sagt es nicht, aber man sucht ja die Antwort aus, glaube ich noch. Mhm. Ich glaube, das ist so die letzte Handlung, die man macht. Und damit fängt es gar nicht an.
So im Nachhinein. Ja, ja, stimmt.
Also die Antwort hört man dann nicht, die man gesagt hat.
Ja. Ich weiß auch nicht, ob sie sich das gemerkt haben, ob das einen Unterschied macht, welche Antwortmöglichkeit man da gedrückt hat in der vierten Episode.
Das stimmt. Von daher war das ein bisschen so darauf ausgelegt, auf diese Begegnung mit dem Menschen am Telefon. Ja, gut, und das ist ja auch tatsächlich dann eingetreten.
Ja, also für mich gab es zwei große Fragen eben nach der vierten. Für mich war schon dieser Hauptcliffhanger, klar, war jetzt Clementine entführt und man wusste noch nicht, wer dieser Typ am Walkie-Talkie ist. Das war das wirklich Ende von der Episode 4, aber für mich der größte Cliffhanger war, wird der Hauptcharakter jetzt wirklich sterben? Wird er zum Zombie? Erleben wir das noch mit, wie er zum Zombie wird? Oder wird er gar eine Gefahr für Clementine? Ja, was ich dann so befürchtet hatte.
Tatsächlich.
Ja.
Finde ich interessant, hatte ich überhaupt nicht. Weil irgendwie war es klar, dass er stirbt, oder? Er wurde gebissen, es gibt keine Heilung und ich habe andere Dinge erwartet. Ich habe, dass es anders ausgeht, aber jetzt will ich vielleicht nicht vorgreifen.
Also dass er stirbt, da bin ich absolut fest von ausgegangen, weil wenn man das The Walking Dead Material kennt, also sprich Comics und Serie und das so ein bisschen mitverfolgt hat, es ist einfach schon klar in diesem Zombie-Universum, dass es kein Gegenmittel gibt.
Genau.
Ja. Von daher war mir das relativ klar. Wenn man es jetzt aber von normalen Spielen oder von normalen Serien so kennt, wenn so ein Hauptcharakter gebissen wird und verletzt wird, heißt es ja noch lange nicht, dass der auch stirbt. Ja, dann kommt irgendeine mysteriöse Ausrede, es war nur ein Kratzer oder vielleicht hacken sie ihm den Arm ab und da geht es ja dann auch gleich drum. Also mit dieser Trope wird ja dann auch gleich gespielt. Der Hauptcharakter fällt immer wieder während der Episode so in so einen Erschlaffungszustand durch den Biss und auf einmal wacht man auf und diese zwei Gefährten, oder ich weiß nicht, je nachdem, wie viel man mitgenommen hat, stehen über einem und versuchen einem den Arm abzusägen.
Ja, bei mir gar nicht. Ist ja lustig. Das war nicht so.
Nein, wieso?
Ich war nur angeschnallt, glaube ich.
Okay.
Und also bei mir war nur Candy dabei.
Das ist interessant, weil der ist bei mir gar nicht dabei. Super.
Richtig, bei ganz vielen. Also keiner hat Kenny. Ich weiß nicht, wie ich zu Kenny gekommen bin. Doch, ich weiß es. Ich habe an seinen Familiensinn appelliert und du hast doch auch Kind und so weiter. Und das hat bei ihm gefruchtet. Und die anderen wollten alle nicht. Und dann war ich da angeschnallt, als ich in Ohnmacht gefallen bin. Ich, Lee. Und Kenny fragt mich dann, was ist das und warum hast du es mir nicht verraten?
Ach so, du hast es ihm nicht verraten.
Nee,
Schade.
ach, das war so schlimm. Und ja, da musste ich mich erstmal rechtfertigen. Ich sage die ganze Zeit, es ist
Das ist
echt
völlig in
schwierig, ne?
Ordnung.
Man ist so verbunden mit dieser Figur. Das ist ja vielleicht auch die große Stärke des Spiels. Das war
Und
ein
er hat
bisschen.
da erst erfahren, dass du gebissen wurdest.
Ja, und da war
Okay.
er sauer.
Zu Recht.
Komischerweise, also sehr merkwürdig. Und hat mich gefragt, ob er das machen soll. Und ich habe nein gesagt. Und ja, ist dein Arm dran geblieben?
Ich habe ihn dran gelassen, weil für mich eh klar war, das hat gar keinen Zweck.
Ja.
Deswegen dachte ich, erspare ich mir, also Lee, diese Schmerzen und habe so diese Rolle wahrgenommen nach dem Motto, ich will jetzt eigentlich nur noch Clementine retten und für sie eine Unterkunft besorgen und alles andere ist eigentlich eh egal, weil in The Walking Dead habe ich keine Chance, wenn ich gebissen wurde. Ich kann mir aber
Genau.
gut vorstellen, dass viele so gedacht haben, ich nehme jetzt mal diesen Arm ab, vielleicht rettet das ja noch Lee. Ich habe dann immer, also da war dann so ein bisschen das Dilemma, wenn man weiß, so ein Spiel hat verschiedene Möglichkeiten, es zu spielen. Ich habe die ganze Zeit aus, ja, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, ich habe immer auf die Bewegungsanimationen geachtet ab dem Moment von Lee und habe mir überlegt, wie hätten sie das jetzt animiert, wenn er nur einen Arm hätte. Und
Stimmt.
es war super auffällig, er ist dann die Leiter nämlich immer so hoch, als wenn er nur einen Arm hätte. Also der Arm, der noch dran war, der wurde nie belastet in dieser Animation. Also solche Sachen sind mir dann blöderweise aufgefallen, was dann so ein bisschen die Immersion gekillt hat.
Ja.
Und das ist auch eigentlich immer mein Kritikpunkt an so Spielen mit unterschiedlichen Entscheidungswegen. Ich finde es gar nicht immer so super, wenn es solche Sachen gibt, weil mir dann solche Sachen auch auffallen. Ja, also da habe ich lieber eine stringente Geschichte. Aber haben sie ganz gut kaschiert.
Hättest du mal nicht so viel nachgedacht,
Ja.
so wie ich, mir ist das überhaupt nicht aufgefallen. Also ich habe mir schon Gedanken gemacht, wie wäre das jetzt ohne Arm oder was wäre passiert, aber man hat ja bisher aus den bisherigen Teilen, hat man ja schon mitbekommen, dass es das jetzt alles nicht, die Entscheidungen nicht spielverändernd sind. Ja,
Nicht
und
so
von daher war
dramatisch,
das mit dem Arm, war das irgendwie klar, dass da nicht ein völlig neues Spiel bei rumkommt, bei dem er überlebt und irgendetwas. Also.
Ja gut, aber bei der letzten Episode hätte es ja sein können, dass er im Finale halt dann noch lebt und bei der anderen Entscheidung lebt er nicht mehr. Das wäre ja jetzt nicht so
Ja.
schwer gewesen. Ja.
Weiß ich nicht. Ich glaube, das hätten sie nicht gemacht.
Aber dass dann die Zombies nur drei unterschiedliche Augenfarben am Ende.
Ja, blau, lila und ich weiß gar nicht, rot was, glaube ich, noch.
Naja.
Ja.
Gut, also nach dem Arm, nach dieser Arm-Episode, ja nicht Episode, ist jetzt ein bisschen irritierend, nach dieser Arm-Sequenz geht es dann auch los. Ich hatte diese beiden neuen, nenne ich sie jetzt mal, also dieses Pärchen mitgenommen.
Omid und
Omid
Christa.
und Christa, genau. Und da merkt man aber auch, dass da nicht so viel Unterschied war. Also da gibt es jetzt keine großen, sehr persönlichen Dialoge. Ob da jetzt Kenny dabei ist oder Omid und Christa, das spielt, glaube ich, nicht so einen dramatischen Unterschied. Wir sind dann losgetigert und dann ist es so ein bisschen wieder typisch, das Spiel. Man versucht halt so adventure-mäßig Hindernisse zu übersteigen, benutze Treppe mit großem Abstand zwischen Turmglocke und deinem Podest. Natürlich kracht die Treppe ein, solche Sachen. Das ist dann alles so ein bisschen Standard gewesen. Aber es war trotzdem dramatisch inszeniert, also es war trotzdem spannend, oder?
Ja, auf alle Fälle. Besonders ist schön, dass man dann, ich finde das toll, die spielen so damit. Wenn er die Treppe hochgeht, dass man dann den Blickwinkel nicht ändern kann. Du bist ja dann gezwungen, ich glaube, man schaut runter an einer Stelle und du siehst unten die Zombies und du kannst jetzt nicht hochgucken. Du musst zwar weiter, du kannst ja nur weiter. Oder ich glaube, zurück geht gar nicht. Du kannst nur hoch, aber du siehst es nicht. Und das ist natürlich so dieses typische, das hat sowas, so ein Hitchcock-Element, ja? Dass das Bedrohliche ist eben das, was ich nur in meinem Kopf habe. Und das ist ja ganz oft in dem Spiel gewesen. Und das fand ich wieder, war so eine schöne, das ist ja nur eine Kleinigkeit, aber so eine schöne Szene. irgendwie.
Was ich nicht verstanden habe, da war dann so eine Luke, wo sie reingeguckt haben. Das habe ich nicht verstanden, was das sollte da.
Ah, so eine Etage, so ein Level war da, glaube ich. Meinst du das?
Ja.
Weiß ich auch nicht genau. Ob das auch mal in Bedrohungssituationen irgendwie so betonen sollte oder sowas. Ja.
Nö. Wir können jetzt ein bisschen nach vorne springen. Wir müssen jetzt nicht die ganze Geschichte nacherzählen. Was war für dich so der nächste Schlüsselmoment?
Der nächste Schlüsselmoment war oben im Haus schon. Weiß nicht, ob ich das schon zu weit für dich bin.
Nö, erzähl.
Als sie oben im Dachboden sind, auf dem Dachboden sind und die Zombies ins Haus eingebrochen sind. Und da haben die einen Dialog. Ich glaube...
also da, ganz kurz, da dazwischen ist eigentlich auch nicht viel passiert. Man flüchtet halt aus diesem Haus und versucht wieder dahin zu kommen, wo halt der Typ mit dem Walkie-Talkie sich angeblich verbirgt. Und landet dann aber erstmal zu Hause wieder, gell?
Genau, und wird von Zombies umstellt.
Ah, ganz kurz, da müssen wir noch eingrenzen. Bevor wir zu Hause ankommen, ist doch die Szene mit dem geklauten Boot.
Ach, genau. Ja, in der Garage, oder?
Genau, und das hat mich schon ein bisschen überrascht. Das Boot ist weg. Bei mir war dann eben Kenny und Ben in dieser Garage eingesperrt und die haben mir dann erzählt, bei dir waren es wahrscheinlich Omid und Christa,
ja,
haben dann erzählt, dass die Krebspatienten das Schiff geklaut haben.
Richtig.
Das fand ich schon ziemlich dreist. Dieser Arzt, der uns da die ganze Zeit geholfen hat, hat jetzt die Situation ausgenutzt, wusste, dass wir weg sind, weil man ja alle losgezogen sind und hat dieses Boot geklaut. Das fand ich schon eine ziemlich, ziemlich dicke Nummer so.
Und das wurde auch gar nicht vorbereitet. Dieser Arzt, Vernon, wie man das auch ausspricht, der war ja immer so nett.
Ja, ich habe dem sogar...
Und
der hat uns doch total geholfen, total selbstlos, hat seine Leute da alleine gelassen. Genau. Und vor allem habe ich ihm noch angeboten, ob er nicht Clementine nimmt, wenn Lee was zustößen sollte. Ja, weil ich dachte, okay, die haben wahnsinnig viel Verpflegung, also in dieser Morgue unten, in dieser Leichenhalle, wo wir uns dann jetzt wiedergefunden haben. Das war ja eine Falle von ihm. Der hat uns ja da hingelockt quasi. Und dann waren die ja weg und haben das Boot geklaut. Und da dachte ich, ist Clementine gut aufgehoben bei denen. Tja, Pustekuchen.
Tja.
Naja, auf jeden Fall war das Schiff dann weg und Kenny war außer sich vor Wut.
Ja, das weiß ich schon gar nicht mehr. Der ist ja immer wütend.
Ja, stimmt.
Doch, stimmt. Alkohol war wieder sein nächstes. Das dann oben auf dem Dachboden hat er dann zum Alkohol wieder gegriffen.
Genau, das war dann eine ziemlich ausweglose Situation. Auf einmal kommen die Zombies dann doch in das Haus rein und wir haben eigentlich nur die einzige Chance, oben auf diesen Dachboden zu gehen, der auch in Episode 4 ja schon eine Rolle gespielt hat. Da kommen sie dann nicht mehr hoch, nachdem man irgendwie die gesamte Munition innen drin noch verballert hat.
Ja.
Und dann gibt es eigentlich keinen Ausweg mehr. Und da ist eigentlich auch eine schöne Sequenz, dass die Gemüter sich ziemlich aufheizen. Ne? Es wird dann immer so, dieser Elephant in the Room wird dann angesprochen, dass Lee ja demnächst irgendwann zum Zombie wird und wie man jetzt damit umgehen sollte, was auch sehr schön war für diese Momente. Einfach diese absolute Ausweglosigkeit, da unten unter dem Dachboden zu sein und man kann nicht runter, man kann aber auch nicht aus dem Fenster hüpfen. Und durch den Streit zwischen Lee und Kenny, war es bei mir zumindest, wirft Kenny dann so eine Statue, so einen Kopf an die Wand und erkennt dahinter, dass es zum nächsten Haus rübergeht.
Ach, ist es das nächste Haus?
Mhm. Das Nachbarhaus.
Okay. Ah, jetzt, okay. Ich dachte, das sei irgendwie so ein Geheimraum gewesen oder sowas. Es kam irgendwie nicht so gut rüber bei mir. Und kurz davor, während dieses Streits, ja, da fällt irgendwie ein ziemlich wichtiger Satz von, ich glaube, Christa. Weil die machen, glaube ich, sich da den Dialog weiß ich jetzt nicht mehr eins zu eins, aber sie machen sich so Gedanken, was sie alles getan haben, ja, und was für Verbrechen sie begangen haben. Um jetzt hier zu sein, wo sie sind, da in dieser ausweglosen Situation. Und Christa sagt dann eben, die anderen wollen ja, irgendwie ging es, dass die anderen ja auch nur überleben wollen und wir wollen nur überleben und so weiter. Was rechtfertigt denn die Verbrechen? Ja. Und sie sagt dann eben sozusagen bei uns, it's different. Ja? It's different. Das fand ich so toll. Einfach, weil es wir sind, können wir diese Verbrechen begehen. Also das war so eine ganz... jetzt ethisch betrachtet war das so eine Schlüsselszene in dem Moment, dass sie einfach davon ausgeht, sozusagen gut und böse, schön und gut, ja? Man kann da so viel darüber nachdenken, was man tun darf oder nicht, ist sozusagen egal, wenn es, sobald es mich betrifft oder meine Freunde betrifft oder meine Tochter oder meinen Sohn betrifft, dann ist sozusagen, sind meine theoretischen Vorüberlegungen, die sind dann eben egal, beziehungsweise einfach anders. Das fand ich so eine...
Und der Zweck heiligt die Mittel, weil es das eigene Überleben halt sichert. In dem Moment.
Ja.
Oder? Also ich meine, es wird ja dann quasi gedreht. So, okay, normalerweise würde ich diese Situation jetzt nicht für gut beheißen, aber wenn es mir passiert und ich habe keine andere Wahl, dann muss ich es tun.
Ja, so in etwa. So in etwa, genau.
Jetzt fühle ich mich dumm
dir gegenüber. Nein. Ich schweiß später dazu noch mal ab.
Okay. Aber auf jeden Fall war das kurz vor der Eskalation. Also das Spiel hat mir auch angeboten, Kenny die Fresse zu polieren, auf Deutsch gesagt. Ja. Ich habe es nicht gemacht. Ich habe mich schon mal von Kenny verprügeln lassen in dem Zug in der dritten Episode. Ja. Weil ich eben halt so spielen wollte, so, ja. Nicht quasi emotional werden und da arg wütend werden. Aber ich glaube, man kann auch wahrscheinlich dann, bei mir hat eben Kenny diese Statue nach mir geworfen, aber wahrscheinlich geht es auch andersrum, dass man nach ihm wirft. Ich weiß nicht, wie du reagiert hast.
Ich hatte auch die Option, ihn irgendwie zu schlagen oder irgendwas. Ich war so unter Druck in dem Moment. Ich dachte wirklich nur, verdammte Scheiße, was machst du jetzt? Ja? Und dann läuft da dieser Timer und ich habe es verpasst. Mhm. Ich wusste wirklich nicht, mache ich nicht. Oh, und dann denke ich darüber nach und oh Gott. Und dann war es schon vorbei. Und es ist nichts passiert und dann wirft er die Statue.
Genau, und dann entdecken sie dieses Loch in der Wand, sehen, dass es durchbrechbar ist und wechseln sich dann ab, da durchzubrechen. Währenddessen gibt es noch ein paar Dialogoptionen und dann landet man in diesem Nebenhaus, von dem es dann auch weitergeht und findet dort auch wieder so eine psychologische Stelle, weil alle dann auf dieses tote Pärchen gucken. Da liegt ein Pärchen, was sich quasi händchenhaltend im Ehebett erschossen hat, bevor die Zombies kommen. Und da gucken dann natürlich auch alle ganz verträumt drauf und überlegen so für sich und erlauben dem Spieler eben auch, mir als Spieler, mir dazu Gedanken zu machen, ob das jetzt die bessere Option ist oder nicht. Also solche Momente bietet das Spiel ja ganz viele. Das ist toll.
Genau, und vor allem es repräsentiert ja durch die einzelnen Figuren auch die einzelnen Meinungen. Mhm. Also ist ja schon so, dass der eine sagt, ich weiß gar nicht mehr, wer genau, Christa vielleicht, glaube ich, ja, es war das nicht die bessere Entscheidung, was ihnen alles erspart geblieben ist, was wir jetzt durchmachen. Und die anderen eher so, naja, lass uns lieber gar nicht drüber reden. Ich glaube, das war natürlich besser bei Kenny. Und eben ist schon gut. Also es erleichtert so ein bisschen das Einfühlen, ja, in die verschiedenen Positionen. Und obwohl erleichtert, das zwingt dich ja fast ein bisschen dazu.
Stimmt, ja. Und fallen auch alle, wie du gesagt hast, gibt dann eben auch diese ganz krasse Meinung, so nein, überleben ist immer die bessere Option, aufgeben ist keine. Ja, also gibt's alle Bandbreiten gibt es da.
Genau.
Ja, ich weiß auch nicht. Also ich fand an der Stelle, es wirkte auf den ersten Blick, also es war ja so, die liegen da Händchen halten und es ist zwar quasi romantisch, aber das ist ja das Tolle, dadurch, dass es quasi schon so verweste Leichen waren und um dich herum irgendwie diese Monster-Zombie-Epidemie ausgebreitet ist, konnte ich mich nicht so richtig festlegen. Also ich fand es jetzt auch nicht sehr... Ich fand es keine wirkliche Option, wenn ich jetzt überlege, in der Situation zu stecken, ich würde auch eher kämpfen. Also für mich war das jetzt nicht besonders erstrebenswert, da lieber tot in dem Händchen halten, da zu liegen.
Nee, das stimmt. Also das wirkte jetzt nicht so, also und romantisch fand ich das gar nicht. Also es sei jetzt, weiß ich nicht, vielleicht auch wegen der ganzen Leichen und so, also wegen dieser Verwesungsstadiums. Ich fand das nicht sehr romantisch. Nee, dass der Mann die Frau erschießt. Stimmt. Zuerst. Und irgendwie. War da nicht auch ein Bild mit Kind und Hund? Auch noch?
Auf dem Tisch.
Das ist das Einzige, was mir dann persönlich nahe geht, irgendwie dann, wenn ich dann denke, okay, da war jetzt noch mehr Familie dahinter. Ja. Und was ist mit dem Kind?
Also ich konnte es besser nachvollziehen, das hat mich mehr berührt in der Episode 3, als die ihren Sohn umbringen müssen. Da konnte ich es nachvollziehen, eben auch, dass einer der Charaktere gesagt hat, ich kann so nicht weiterleben, ich erschieße mich auch. Also das war für mich eher eine Situation, wo ich dachte, okay, das ist nachvollziehbar, als jetzt die waren ja ganz offensichtlich ohne Bedrohung in dem Zimmer. Also das Zimmer war jetzt nicht verwüstet, war aufgeräumt, die wurden jetzt nicht konkret schon bedroht. Naja.
Wobei du ja nicht weißt, ob das Kind vielleicht nicht...
Eben, genau, deswegen komme ich gerade drauf, vielleicht ist das vorher passiert. Was wollte ich an der Stelle noch sagen? Ja, wenigstens finden sie eine Patrone. Das ist nämlich noch wichtig.
Echt?
Ja, der Mann hatte ja die Knarre in der Hand und der Kenny nimmt die dann noch mit.
Aha.
Ja. Kommen wir gleich zu.
Gut.
So, dann hüpfen alle übers Dach und dieser Volltrottel von Ben, den ich ja echt, den hat ja nicht mehr jeder dabei. Da wundere ich mich jetzt ein bisschen, wie das dann ausgeht an der Stelle.
Okay.
Man konnte den ja, hast du den dabei gehabt, noch den Ben?
Der hatte so einen komischen Zwischenfall auf so einem Dach. Nee, ich hatte den nicht dabei. Ist bei mir
Ist der in der Episode 3 schon, hast du ihn hängen lassen?
Nee, in Episode 4, als er gesagt hat, lass mich bitte los, habe ich mich mehr oder weniger verklickt. Wollte ihn eigentlich doch hochheben, aber das ist echt ein Problem, dass dieser Timer läuft und mich setzt das so unter Druck. ich bekomme da Schweißausbrüche. Und dann habe ich mich verklickt und habe ihn fallen lassen, habe es aber dann nicht nochmal gemacht, dachte, okay,
nee, um Ben
du warst
ja
eh
uneins.
Genau, es ist Ben und ja, also er war nicht dabei.
Okay, da bin ich mal gespannt, weil ich bin jetzt auch über dieses Dach gehüpft, jetzt an der Stelle von dem Balkon rüber, von diesem Ehepärchen. Mhm. Und in dem Moment ist dann Ben als letzter gesprungen und das Gitter ist abgebrochen und er ist runtergefallen in die Zombie-Herde oder beziehungsweise in so einen Zwischenraum zwischen den Häusern und hat geschrien und hat sich irgendwas gebrochen oder irgendwas wehgetan. Ist da bei dir, sind da einfach alle drüber und es ging weiter? Gab es die Sequenz dann gar nicht bei dir?
Doch, die Sequenz gab es und bei mir ist auch das Gitter abgebrochen. Aber ich muss mal überlegen, ich hatte Kenny, Omnit, Christa. Nee, das war's.
Wer ist denn runtergefallen?
Niemand.
Niemand? Faszinierend.
Das Gitter ist einfach nur dahinter abgebrochen.
Okay.
Nee, war da noch wer? Nee.
Nee, also mehr können, glaube ich, gar nicht dabei sein an der Stelle. Ja.
Ja.
Also, ja, dann kann ich ja erzählen. Also Ben ist da runtergestürzt und dann hat der Kenny Schuldgefühle gekriegt, weil der sich ja vorher so mit dem Ben gestritten hat, als dieses Boot weg war und sich ja eh immer schon mit ihm gezofft hat und ihm ja die Schuld für den Tod seiner Familie gibt. Und dann hat er aber irgendwie Schuldgefühle bekommen, dass er jetzt wegen ihm, weil er ihm eben vorhin den Tod gewünscht hat und er sagt, ja, ich gehe runter und rette ihn. So, und dann ist Kenny runter und dann sagt der Lee, jetzt muss ich irgendwie beide retten, weil Omid und Christa dann sagen, geh du, weil du, um dich ist es am wenigsten schade. Du bist eh schon gebissen, dir kann ja eigentlich nichts passieren. Und dann machen die eben halt noch ab, dass sie die Clementine suchen und so weiter und so fort. Und dann geht er runter. So, und dann trifft man da unten auf Ben. Und Ben, dann machen sie so eine Kiste weg und wundern sich, warum Ben nicht einfach aufsteht, weil der liegt da. Und dann sehen sie, dass er durchbohrt wurde von so einem Eisenträger. Also der ist genau auf so eine Eisenstange gefallen und es ging einmal quer durch seine Bauchhöhle durch. Und deswegen kann er eben auch nicht mehr aufstehen. Und dann fangen die Zombies an, das zu riechen und nähern sich dir langsam. Und dann wird es ziemlich hektisch, weil die dann eben versuchen, diesen Ben noch hochzuheben. Der schreit unter Schmerzen, der wird immer lauter. Und dann überlegen sie eben beide, also Kenny und Lee, was sie jetzt machen. Und dann sagt der Lee, wir müssen los. Wir schaffen es nicht, ihn zu retten. Er versucht ihn dann noch mit Gewalt rauszureißen und dann sagt der Kenny, geh du hoch, ich erlöse ihn von seinen Qualen, ich habe ja noch eine Patrone.
Ah, okay.
Ja, und deswegen nimmt er eben da noch die Knarre und dann sieht man aber nicht mehr so genau, ob er auf die Zombies schießt oder ob er Ben erschießt und man selber wird von ihm dann weggestoßen, weil der Lee sagt dann, ich lasse dich hier nicht zurück und Kenny schubst ihn dann in so eine Seitengasse und macht das Tor zu, was nur von einer Seite aufgeht und dann kann der Lee, also der Hauptcharakter, nur noch zuschauen, wie die Zombies über die beiden herfallen. Und man hört dann noch den einen Schuss und man weiß aber nicht mehr genau, was passiert ist. Und dann geht Lee hoch und ist völlig betröppelt und erzählt eben Christa und Omid, dass er nur noch einen Schuss gehört hat. Er konnte dann nichts mehr für tun und er nimmt jetzt an, dass Kenny solche Schuldgefühle hatte, dass er zumindest Ben erschossen hat, damit er nicht zum Zombie wird, weil das war seine größte Angst. Das war bei dir komplett nicht da.
Krass.
Ja, also doch deutliche Unterschiede. Ja.
Deutliche Unterschiede, nee, das war komplett nicht da. Das heißt aber, die nächste Szene, die ich hatte, hattest du wahrscheinlich dann wiederum nicht
weil
mit dem Walkie-Talkie.
Kenny war dann schon weg bei mir, genau.
Genau. Ist ja spannend. Ich glaube, weiß nicht, ob es bisher schon so große Unterschiede gab in den Folgen davor. Wäre mir jetzt nicht bekannt.
Mhm.
Das heißt, du musstest das mit anhören, wie sie sozusagen aufgefressen wurden.
Genau.
Habe ich das jetzt richtig verstanden? Okay. Mhm. Fies. Bei mir sind sie also aufs Dach gesprungen und sind dann da munter weitergelaufen. Und Lee hat das Walkie-Talkie in der Hand. Und Kenny kommt von hinten und will ihm irgendwie auf die Schulter klopfen, was auch immer. Und es fällt irgendwie in so ein Loch. Das heißt, eine Etage tiefer in irgendeinen Raum. Ja, und da es war halt ein Loch irgendwie auf dem Dach und da ist, unten liegt jetzt das Walkie-Talkie und in dem Raum kannst du nichts sehen. Und du, das heißt, du weißt nicht, wer da unten ist oder auch nicht. Und dann gibt es die Entscheidung, wir gehen einfach weiter. Wir brauchen das nicht mehr. Wir wissen, wo wir Clementine finden. Oder wir holen das Walkie-Talkie. Und ich habe gesagt, wir holen es. Das war mir wichtiger. Ja. Aber ich glaube wahrscheinlich, dann gab es noch irgendwie kurze Diskussionen, glaube ich, so, wie machen wir das jetzt? Und da war schon vorbei, Christa war schon unten. Ja, also die
Okay.
ist einfach irgendwie, es war so tief, dass man nicht ohne Hilfe wieder zurück konnte. Das hat man schon irgendwie gesehen. Man hätte auch ja vorher mal überlegen können, so, oh, ist da eine Leiter oder ist da eine Stange? Die hüpft einfach runter. Also es war so wirklich eine totale Schwachsinnsaktion. Und dann holt man die Stange und versucht sie wieder rauszuziehen. Sie kommt natürlich nicht ran. Panik und dann durch den Lärm, durchs Hinfallen oder so, werden die Zombies angelockt. Da sind natürlich Zombies in dem Raum. Und es wird knapp, es wird immer knapper. Und was passiert? Kenny springt runter, hebt Christa hoch sozusagen und
Und bleibt zurück.
er bleibt zurück. Und man sieht, wer irgendwie, man hört auch noch Schuss, einen Schuss oder zwei, ich weiß gerade gar nicht, einen wahrscheinlich. Und ja, er bleibt im Schwarzen verschwunden.
Witzig.
Ja, mit sich und Schreien,
Genau, also
ja.
dann das Spiel eben so, wie es bis jetzt auch gehandhabt wurde, ist die schlussendliche Konsequenz ist quasi immer die gleiche. Also
Genau.
sprich, Kenny stirbt an der Stelle oder bleibt zurück. Aber eben je nach Kontext, den man durchs Spiel sich erspielt hat, gibt es eine unterschiedliche Sequenz.
Und man muss überlegen, das hat ja jetzt schon ganz schöne Auswirkungen. Also wenn ich jetzt an den Tod von Ben denke, der ist ja bei mir ziemlich tief gefallen. Ich glaube, der war, glaube ich, auch sofort tot. Wenn ich jetzt an den Tod denke, den er bei dir hatte, dann das klingt fies. Also das mit dem Durchbohren und dann noch rumschreien und dann von Zombies gefressen werden. Vielleicht hat er bei mir den gnadenvolleren Tod.
Wahrscheinlich. Aber er wurde ja von Kenny zumindest erschossen, bevor er zum
Ach so,
Zombie
ja,
wurde. Ja.
stimmt. Stimmt, na
Ja.
gut.
Aber trotzdem bleibt die Aussage die gleiche, dass Kenny jemand
Ja.
rettet. Ja.
Ja,
Ja.
genau, stimmt.
Ja.
Märtyrer.
Dann geht's weiter. Man sieht dann über so eine Stahlbrücke geht's dann quasi noch, gell? So ein Neonschild. Das ist, glaube ich, schon das nächste. Da gibt es dann eine Entscheidung, wer klettert zuerst rüber. Also man sieht dann schon so dieses Hotel, wo man hin wollte. Und Lee, Christa und Omid sind nur noch dabei. Und man kann sich aussuchen, ob die zuerst klettern oder ob man selber klettert. Die Endsequenz, die Konsequenz ist aber, glaube ich, auch die gleiche. Nämlich habe ich nachgeschaut, auch dass Lee abstürzt und immer sagt oder zumindest von sich aus entscheidet, fuck it, ich gehe da jetzt runter. Ich kann eh nichts verlieren. Und ist dann
Okay.
mitten in der Zombie-Masse.
Genau.
Und dann kommt so eine kleine Actionsequenz. Das
Ach
heißt,
ja, die Western-Szene.
ja genau, die Musik dreht auf und dann kommt so Country-Song oder so, ja, wie soll man es nennen, oder? So ein bisschen so ein, wie so eine Western-Musik, ja. Und man drückt sich Knöpfe drückend, abwechselnd mit der linken und mit der rechten Hand, wenn man noch beide Arme hat, mit einem, was hat er, mit so einem Hammer, gell?
Eine
Und so
Glasscherbe.
eine Glasscherbe in der Hand, die sonst kaputt ist. Zupft man sich durch die Zombie-Horde durch bis zum Hotel. Fand ich aber auch ein bisschen. Also war irgendwie eine ganz coole Sequenz, aber war schon. Ja, ich weiß auch nicht. Also die Action hat da drin nicht funktioniert.
Nee, Action war es nicht, aber ich glaube, das war so betont. Das war
Nichts mehr zu
so
verlieren, so.
heldenhaft. Ja, genau, er hat nichts mehr zu verlieren. Und das ist jetzt noch mal die letzte. Ja, er riskiert hier nochmal sein Leben für Clementine. Ja, ich glaube, das war so
Ja.
die letzte Möglichkeit, dass man sich nochmal gut fühlen konnte, in dem Sinne, dass man A, ein paar Zombies mitnimmt und für Clementine sowieso alles macht.
Ja.
Oder das meiste, wie auch immer. Und dazu mit der Musik, das war so ein bisschen heroisch
War schon
und
lustig.
lustig. Es war schon lustig. Also, ich
Ja,
musste lachen.
ich auch. Eben, es war so
Ja.
ein bisschen auch die Zombie-Filme auf die Schippe genommen, weil es halt so eine
Genau,
typische Szene auch war,
richtig,
ja.
richtig. Ja, das war stimmt eigentlich eine Ironie oder. Persiflage oder
Hommage,
so.
Hommage.
Hommage,
Oh,
ja,
ja.
vielleicht.
So, und dann wurde es skurril. Dann ist man endlich in dem Hotel
Ja.
angekommen. Erzähl du mal. Dann findet man unter 100 Hotelzimmern auch das Richtige. Und ab dann
So,
wird es echt
ja.
strange.
Ja, strange ist ja das richtige Wort. Ist ein bisschen schwierig, wie es genau jetzt nochmal aussah. Man kommt dann in dieses eine Zimmer rein. Und dann sieht man einen Aufbau mit einer Schnur zwischen Wandschrank und Tür. Ich glaube, man weiß gar nicht so recht, was
Nö.
das eigentlich sein soll. Und dann tritt auch schon der Stranger auf. Heißt der nicht auch, der heißt, der bleibt, glaube ich, bis zuletzt der Stranger.
Wem als halt der aus dem Walkie-Talkie?
Der aus dem Walkie-Talkie, genau, der tritt dann auf und der kennt einen und bedroht einen mit der Waffe, mit der Pistole. Man hört Clementine ganz kurz in dem Wandschrank, weiß also, dass sie noch da ist, dass sie noch lebt und dass man irgendwie sie retten muss. Und dann kommt dieser Fremde und zwingt uns ein Gespräch auf.
Genau, und will aber erstmal, dass wir die Waffen ablegen, wo man dann die Wahl hat, es zu verschweigen, dass man noch irgendwie noch so ein Messer in der Hand hat, oder
Genau.
legt alles ehrlich ab. Macht aber eigentlich auch keinen Unterschied, glaube ich.
Macht überhaupt keinen Unterschied, glaube
Nö.
ich. Nee. Ich glaube später, also ich habe es verschwiegen, aber er hat es jetzt nicht gefunden oder sowas.
Genau, dann
Ja.
sitzt man sich auf den Sofas gegenüber, er
Tja.
mit ausgestreckter Waffe, und dann geht's Gespräch los.
Dann geht das Gespräch los. Genau. Dann erfährt man, dass dieser Fremde. Das ist jetzt auch noch mal so eine Sache, wo ich jetzt nicht weiß, wie das bei dir zum Beispiel war, damals in der Episode 2 mit dem Auto und den Nahrungsmitteln ganz zum Ende, ob du die mitgenommen hast jetzt zum Beispiel. Ja,
Du
ich
auch, oder?
auch.
Ja.
Ich auch.
Das habe ich auch nachgelesen, wie das anders dann ist, ja.
Ja, ach, okay. Ich habe es auch mitgenommen und das heißt, er beginnt dann zu erzählen, ja, oder fragt mich, weißt du noch, da und da hast du aus dem Auto die Lebensmittel mitgenommen und du hast hier Kleidung mitgenommen und das war meins.
Das fand ich
Und
echt einen geilen Moment. Also an der Stelle habe ich echt
Hammer,
gedacht,
oder?
wow!
Genau.
Cool, weil da habe ich überhaupt nicht mehr dran gedacht. Das habe ich auch überhaupt nicht
Genau.
erwartet. Und ich wusste aber, dass mir das noch in den Arsch beißt. Ja? Also, dass
Genau.
mich das wieder trifft. Weil das war so unerklärt in der zweiten Episode. Hat es ja dann auch einfach aufgehört, und es war so völlig ohne Konsequenz, dass man das nimmt. Und ich habe mich dann immer gefragt, warum sollte man das denn nicht nehmen? Ja? Da war ja auch
Genau.
niemand mehr zu sehen und so. Und das jetzt so, den Twist zu kriegen, dass dich jetzt der Typ da seitdem verfolgt mit dem Walkie-Talkie, war richtig cool.
Total. Also der war genau, soll ich was dann passiert ist, noch einfach zu Ende erzählen?
Ja.
Oder? Gut, und dann erzählt er ihm, was dadurch passiert ist bei ihm, welche Konsequenzen das für ihn und sein Leben hatte. Er war ja noch mit seiner Frau unterwegs und seiner Tochter oder Sohn, ich glaube Tochter. Seine Frau war dann völlig verzweifelt, als es plötzlich kein Essen mehr gab und sie mussten irgendwie weiterziehen. Und dann ist sie, glaube ich, mit der Tochter los und ist dabei gestorben und wurde irgendwie zum Zombie. Und er hat sich das nie mehr verziehen, was da passiert ist. Und ist daran natürlich, was heißt natürlich, er ist daran zerbrochen, an dieser ganzen Situation. Und dann fängt er an, uns auszuquetschen. Dann ist er eben, ja, der ist sozusagen das jüngste Gericht. Ja,
Ja.
er ist irgendwie, oder die Inquisition, wie auch immer. Er ist unser Gewissen. Das ist ganz vieles. Also diese Figur für mich, das ist wirklich, das ist eigentlich die beste Szene im, nicht im Spiel, in der Episode für mich fast. Weil er eben, weil wir jetzt sehen, dass was auf all unsere Handlungen, was die dann doch für Konsequenzen hatten. Und das, gab ja noch mehr Entscheidungen, die er dann nennt. Er fragt ja dann auch, weißt du noch, als du das und das getan hast? Und dann kommt man selbst, da hat die Wahl zwischen bescheuerter Ausrede A, bescheuerter Ausrede B oder C, völlig irrelevant oder weiß sowieso nicht. Ja? Und was ist auch völlig egal, was man antwortet, weil es gab negative Folgen durch mein Handeln, das ich eben in den Episoden vorher sozusagen an den Tag gelegt habe. Und das wird einem total klar. Das ist egal, was ich jetzt sage, ob es mir jetzt leid tut. Ja, ist doch wurscht, da sind dann so und so viele gestorben. Ist egal, ob es mir jetzt leid tut. Ne? So im Endeffekt. Das finde ich also eine super Szene. Und dann kommt es ein bisschen abrupt, ich weiß gar nicht mehr genau wie. Dann fängt er plötzlich an, mit dem Kopf zu reden, oder?
Das habe ich erst später kapiert, dass er mit irgendjemand redet. Also ich hatte dann so das Gefühl, er wirkte ja offensichtlich geisteskrank oder verwirrt oder eben durchgedreht durch die traumatischen Erlebnisse. Von daher habe ich das jetzt gar nicht so auf irgendwas. Ich dachte, vielleicht redet er jetzt mit sich selber oder mit seiner imaginären Frau noch oder irgendwas. Auf jeden Fall war klar, mit dem ist nicht zu spaßen, und dem ist auch relativ egal, was ich sage.
Genau.
Ich habe mich dann immer entschuldigt für die Sachen und so, ja, aber, ja, und habe solche Antworten ausgewählt oder es war in der Situation eben überlebenswichtig für uns und so weiter. Wie konnten wir ja nicht wissen, dass das eure Lebensmittel sind und so weiter. Aber es war relativ klar, dass ihn das auch nicht interessiert. Und ich habe eben auch nachgeschaut, wenn man eben die Lebensmittel nicht genommen hat, es war ja nur eine von vielen Entscheidungen, die man getroffen hat. Und der Dialog läuft dann halt ein bisschen anders. Er sagt dann halt, ja, in dem Moment war ich echt schwer beeindruckt, dass du das nicht genommen hast, aber danach war ja das und das und das und das und das. Mhm. Und da habe ich dann gemerkt, dass du ein schlechter Umgang für Clementine bist. Ja? Also es läuft immer auch darauf hinaus, dass er sagt, du bist das Monster. Du,
richtig.
Lee ist das Monster und alles, was Lee anpackt, ist eine schädigt andere. Also diese Katharsis durchlebt man so oder so, egal welche Entscheidungen man getroffen hat.
Ja.
Ja. Aber das ist ein schöner Konflikt, weil man ja dann trotzdem auch denkt, eigentlich hat man ja immer versucht, also ich glaube nicht, dass Leute dieses Spiel so gespielt haben, um das größtmöglichste Arschloch zu sein. Man hat schon immer ja die Entscheidungen, die man trifft. Man ist zwar vielleicht nicht mit allen Entscheidungen zufrieden gewesen, aber es war in dem Moment halt auch für die Gruppe wichtig, so zu entscheiden. Ja? Also hat man jetzt zum Beispiel die eine mitgenommen, die dann das Mädel erschossen hat? Hat man die auf der Straße stehen lassen oder nicht? Für sich gesehen war diese Entscheidung sicherlich total unmenschlich, aber für die Gruppe, für die Gruppenhygiene war es in dem Moment einfach nicht anders machbar, aus meinen Augen. So, ja? Und solche Geschichten. Ja. Oder eben den Duck zu erschießen und das nicht den Eltern machen zu lassen. Also so, das... Es gibt einfach kein Gut und Böse mehr in dieser Zombie-Welt.
Genau, und das zeigt uns ja der Fremde eben. Das führt er uns so schön vor Augen. Was heißt in dieser Zombie-Welt? Ich glaube, da ist dann die Übertragung, dass man da generell einfach so schwer von Gut und Böse eben sprechen kann, weil es ja eben so viele Facetten hat und dass eine Handlung, die ich mache oder eine Entscheidung, die ich treffe, die kann so viele Konsequenzen haben, die ich gar nicht absehen kann. Ob ich jetzt hier über die Straße gehe und irgendein Auto muss bremsen und dadurch bremst der andere und überfährt eine Katze. Ja, ist das blödes Beispiel. Das kann ich alles eben gar nicht absehen. Und auch wenn ich es gut meine, kann es eben sehr schlecht laufen. Und wobei man auch sagen muss, wenn man das jetzt unter so moralischen Gesichtspunkten sieht, sind die Antwortmöglichkeiten oder die Handlungsentscheidungen oft eher, es ist klar, dass irgendwer leidet. Mhm. Also ich finde das mit dem Auto jetzt auch, mit dem Diebstahl, wir haben zwar niemanden gesehen, der jetzt dem das gehört, aber eigentlich, wenn wir jetzt ehrlich sind, es war klar, irgendwem wird es gehören, oder?
Ja, aber man wusste ja jetzt nicht, dadurch, dass es jetzt eben so, also wenn es jetzt in unserer Welt wäre, heute, ja, und da steht irgendwie ein Auto auf dem Parkplatz, würde man es mit einem normalen moralischen Gewissen, sage ich jetzt mal, mit einem gesunden Gewissen nicht mitnehmen, weil man denkt, okay, die Person kommt bestimmt gleich wieder. Ja, aber in dem Kontext jetzt, mitten im Wald, Zombie-Apokalypse, ich würde vielleicht, ja, also wenn man moralisch korrekt handeln will, würde man vielleicht sagen, man wartet jetzt eine Stunde oder zwei oder übernachtet hier und wenn dann keiner kommt, können wir es nehmen. Das wäre vielleicht noch eine Variante gewesen. Aber wenn die Überlebenschancen so gering sind, ist es für die Gruppe, denke ich, schon die richtige Entscheidung, das zu nehmen, wenn da nicht offensichtlich ist, dass das noch jemandem gehört. Die hätten ja schon alle tot sein können. Das stehen zu lassen, wäre für mich auch die falsche Möglichkeit gewesen. Um dann wieder, weil dann wäre die Konsequenz gewesen, dass irgendjemand aus der Gruppe verhungert oder stirbt. Mhm.
Ja. Ja, da, genau, da kommt es dann eben drauf an, was für ein Moralsystem du vertrittst. Ne? Also du kannst davon ausgehen, entweder, also es gibt grob zwei Richtungen, du kannst ausgehen, ich beurteile mal eine Handlung oder meine Entscheidungen nach der Motivation. Also Motivation in dem Sinne, dass ich sage, stehlen ist per se falsch. Kann ich ja sagen. Ja, ich kann mir meine Welt so zusammenbauen, in der Stehlen einfach immer falsch ist. So, das heißt, ich habe, egal welche Konsequenzen das hat, ja, oder ich habe ein ethisches System, in dem ich sage, das wäre jetzt zum Beispiel der Utilitarismus, da nennt sich dann eben so, da kommt es nicht darauf an, was für eine Motivation ich habe, sondern da kommt es einzig und allein darauf an, was für Konsequenzen das Ganze hat. Mhm. Ja. Wem
Jetzt bist du weg. Sagst du nochmal bei wem? Oh. Das kommt nur darauf an, wem. Jetzt höre ich dich wieder.
Jetzt hörst du, ja, es hat gerade. Genau.
Es kommt nur darauf an, wem.
wem es schadet oder nützt. Da geht es dann um den größten Nutzen für alle. Also es sind da zwei völlig unterschiedliche Prinzipien. Wenn ich ausgehe, ich handle aus Prinzipien oder Prinzipien sind egal, es kommt darauf an, zu sagen, was ist die Konsequenz dessen. Und das wird bei dieser Diebstahlszene, das wird so, so schön deutlich. Mhm. Man kann sich auch andere Situationen vorstellen, wo man sagt, Diebstahl ist eigentlich schlecht, weil wenn wir uns vorstellen, das würde jeder machen, ja, das übertrage ich dann auf alle, dann haben wir ein Problem, wenn jeder sagt, Diebstahl ist schlecht. Aber dann gibt es dann so Situationen, das machen so ethische Dilemma, die machen das immer so schön, ja, die führen uns dann in so eine ausweglose Situation und dann, ja, die kranke Frau und dann der Apotheker, der das mir die Medikament nicht gibt, ich habe aber nicht genug Geld und sie stirbt doch dann sonst und der Apotheker ist doch so reich, sollte ich dann nicht das Medikament klauen und solche Geschichten. Da muss man sich dann eben entscheiden. Und das macht so ein ethisches Dilemma so toll, das zwingt dich zu so einer Entscheidung und dieses Spiel hat eben lauter solche Entscheidungen und zwingt dich dann darüber nachzudenken, wo die Grenzen sind.
Ne? Und das ist ja auch das Schöne an diesem Zombie-Setting, dass eben solche Situationen leichter zu schaffen sind. Also diese genau. Dilemmata sind leichter herzustellen durch diese Krisensituation. Also wenn man jetzt eben eine normale Geschichte erzählen würde, die jetzt 2012 in Düsseldorf spielt. Ja? Und deswegen mag ich Science Fiction und so dieses Zombie-Genre, weil eben die Charaktere dann in diese Situation versetzt werden und zur Reflexionsfläche für einen selber werden können, um sich über solche Gedankenspiele Gedanken zu machen, genau.
Und dass es Zombies sind, ist ja auch nochmal was Perfides, ja? Weil wenn es jetzt, sagen wir mal, Hunde wären, das wäre dann vielleicht, die sind dann genauso tödlich. Ja? Aber das ist einfach nicht dasselbe, weil in dem Zombie erkennen wir immer noch uns. Ja, wir wissen genau, was der für ein Leben hatte oder das ist jetzt irgendwie ein Bekannter von uns, der Zombie ist oder der hatte genauso Träume, Wünsche, Hoffnungen und das könnte aus mir werden. Also wir haben dieses Ganze, das könntest du sein, das haben wir immer die ganze Zeit vor Augen und das ist so eine unglaubliche Bedrohungssituation. Das macht, finde ich, das Zombie-Genre nochmal so speziell und so toll.
Und das macht Walking Dead auch richtig gut, weil es eben halt wirklich die Charaktere in den Vordergrund stellt und die nicht die Zombies und nicht den Gore- und Splatter-Effekte.
Genau. Obwohl es die ja auch
gibt. Ja, natürlich, die gehören ja doch auch dazu. Ja. Gut, genau, du hattest den Kopf angesprochen. Nach diesem Dialog kommt dann Clementine aus dem Schrank. Ich habe bis heute nicht kapiert, was diese Schnüre zwischen diesem Schrank und der Tür sollten. Die sollten doch irgendwie die Tür zusperren, oder? Aber Clementine kommt dann einfach aus der Tür raus.
Ich glaube, es war so gedacht, wenn sie die Tür aufmachen würde, würde er es gleich merken. Ich glaube, das war so eine Absicherung für ihn. Aber da er ja sowieso schon draußen war, war es egal und sie konnte einfach rauskommen, oder?
Also, ja, habe ich nicht verstanden. Auf jeden Fall kommt sie dann langsam rausgeschlichen, sieht dich und man gibt ihr dann ein Signal, nimm doch da diese Flasche, die da steht und zieh ihm eine über die Rübe. Und wenn man die Waffen hinlegt, kann man eben auch auf die Waffe zeigen, dann soll sie die halt nehmen. Ich glaube, das war der einzige Unterschied. Oder man macht nichts. Clementine zieht so oder so dem Typ die Flasche über den Kopf. Gibt es wieder eine Actionsequenz, man wirkt und wirkt und wirkt. Und dann war mir relativ klar, warum wir Clementine das Schießen beigebracht haben in der zweiten oder dritten Episode. Da habe ich nämlich die ganze Zeit drauf gewartet, wann Clementine ihren ersten Zombie erschießt. Jetzt war es kein Zombie, sondern eben der Stranger. Ja. Und rettet Lee das Leben.
Genau.
Das kann man gar nicht gewinnen, die Buttonsequenzen, glaube ich.
Nee, stimmt.
Ja.
Und dann, da war noch so ein Raum. Konntest du da rein? Da war irgendwie noch so ein... Es gab einmal den Ausgang. Mhm. Es gab noch irgendeinen Raum, wo aber Clementine sagt, nee.
Nö, bin ich nicht rein.
Bist du auch nicht rein? Okay.
Nö, man findet dann nur eben, nachdem der Typ da tot am Boden liegt, findet man in seiner Bowling-Tasche kommen komische Geräusche raus. Super Szene. Er hat tatsächlich den Zombie-Kopf seiner geturnten Frau mitgenommen und schleppt diesen Kopf durch die Gegend und redet noch mit ihr.
Genau.
Fand ich fast ein bisschen schade. Das hat so arg betont, dass der Typ durchgeknallt ist. Ja, also dieser Dialog davor war ja durchaus so, dass man denken könnte, der Typ hat ja völlig irgendwie, völlig ist völlig abgedreht, aber das, was er sagt, hat ja trotzdem einen zum Nachdenken gebracht und vielleicht hat er ja auch gar nicht so Unrecht, dass man gar nicht ein guter Umgang für Clementine ist. Das hat so ein bisschen durchgeklungen und durch diesen abgeschnittenen Kopf in der Bowlingtasche wurde das meines Erachtens irgendwie wieder ziemlich zerstört.
Ja, das habe ich ganz anders aufgefasst, tatsächlich. Also für mich hat es das verstärkt, weil ich in dem Moment gemerkt habe, oder den Eindruck hatte, ich bin schuld, dass der verrückt geworden ist. Der ist ja quasi, die Familie ist mehr oder weniger, ich habe indirekt dazu beigetragen,
Durch das Autodiebstahl, ja.
durch den Autodiebstahl und dass dann die Frau so ein bisschen sauer war und so, dass die mutiert sind und ich bin schuld, dass der jetzt hier tot am Boden liegt und da irgendwie durch die Gegend geirrt ist und jetzt mit dem Zombie-Kopf geredet hatte. Ja. Und für mich hat das Ganze nur viel verschlimmert. Und das war auch so eine Szene, wo ich mir dann eben, in dem Moment hätte ich mir gewünscht, dass der Lee daran zerbricht. Ja? Dass der merkt, sozusagen,
Was für Konsequenzen das alles hat.
was alle Konsequenzen das alles hatte und dass ob das alles überhaupt noch einen Sinn macht und ob nicht sozusagen die Welt so gemacht ist, dass egal was man macht, es immer irgendwem Schaden zufügt.
Ja, witzig, dass wie unterschiedlich wir das wahrnehmen, aber es hängt
Ja.
wahrscheinlich auch damit zusammen. Hast du ein schlechtes Gewissen wegen diesem Auto?
Jetzt im Nachhinein schon.
Ja,
Ich
nee,
hätte auch da,
weil ich immer noch
ja,
nicht, für
was?
mich war das immer noch die richtige
Ja.
Entscheidung, dieses Auto zu nehmen. Und deswegen wirkte für mich der Typ sozusagen im Unrecht, ja, weil.
Aber ich kann dir auch genau sagen, warum ich ein schlechtes Gewissen habe, weil Clementine mich hinterher gefragt hat, war das jetzt okay? Ja, das war auch eine Dialogoption nochmal in Episode 2. Und dann stehe ich da vor Clementine und muss mich rechtfertigen. Das war so furchtbar. Und dann habe ich gesagt, nee, eigentlich nicht. Und ich glaube, ich würde es nie wieder tun. Und druckst da so rum. Völlig irrelevant eigentlich, ob ich das gesagt habe oder nicht. Aber dass man dann sozusagen den Kindern da sowas weitergibt. Aber es ist vielleicht auch jetzt wieder diese Elternperspektive, die dann in einem als Mutter so durchdringt, dass man das gar nicht kann, dass man irgendwie Vorbild sein möchte und muss. Und als Lee ist man ja nun mal irgendwie, fühlt man sich
Vaterfigur.
ja Eltern, wie Vaterfigur, ja, klar.
Ja, also ich
Ja.
fand das immer noch richtig mit dem Auto, weil das halt wirklich einfach da verlassen rumstand.
Ja,
Und
absolut.
für die Gruppe war das überlebensnot wichtig. Die Clementine hat ja auch den warmen Pulli bekommen und alles. Von daher fand ich jetzt eben dadurch, dass der den Kopf da hatte, wirkte der so arg abgedreht. Und dadurch habe ich auch nicht mehr so Schuldgefühle ihm gegenüber gehabt, weil er sowieso völlig durchgeknallt ist. Und für
Okay.
mich war das einfach dann nur noch der pure Stalker, der Clementine bedroht hat.
Okay.
Ja. Dann kam eine sehr heftige Sequenz, die mich aber so überhaupt nicht geschockt hat, weil ich sie schon aus der Serie kannte. Wenn man aber die Serie, also es kam gleich irgendwie in der zweiten Episode der TV-Serie, und da hat es mich umgehauen, als ich das gesehen habe. Ja? Da habe ich gedacht, boah, ist das heftig. Die Vorstellung, sich mit Zombie-Gedärmen
Ach
einzuschmieren,
so, ja,
ist ja
okay.
so genial, wie ekelhaft, wie faszinierend. Das mussten sie ins Spiel einbauen, aber es wirkte natürlich, wenn man jetzt die Serie kannte, nicht
Ja,
mehr.
genau.
Hast du die Serie gesehen gehabt?
Ja,
Ja.
nach dem Spiel
Okay.
habe ich die Serie
Aber
dann
wenn einen das kalt erwischt, ist es, glaube ich, richtiger Schocker.
durchgeschaut. Vor allem, weil man ja Clementine
Ja, och.
sein Ein und Alles einreiben muss. Und natürlich, das ist so toll, die exerzieren das so bis zuletzt, dass man sie von vorne
Ja,
einreiben
und
muss, damit
nochmal
man
und
von hinten
nochmal.
nochmal. Und dass man da klicken muss. Und man hat da schon diesen furchtbaren Widerwillen, so mit diesen.
Und
Genau.
man
Und
muss kurz
dieser
dazu erklären,
Maske ist
warum die das
echt.
machen, wenn man es nicht gesehen hat.
Ja.
Clementine fällt auf, dass da kam nämlich dann so ein Zombie und die reagieren ja auf Geruch und durch dieses Warten durch das Zombie-Meer vor dem Hotel sind wir ja eh schon als Lee völlig eingekleckert in diesem Blut und Gedärm. Gesupp. Und der Zombie greift dann Lee gar nicht an. Und dann kam eben Clementine auf die Idee, der hat dich gar nicht angegriffen. Ich glaube, da muss irgendwas damit zu tun haben. Und dann bringen sie den Zombie um oder erledigen ihn und schmieren sich dann damit ein. So, und damit können sie dann nämlich gefahrlos, oder glauben zumindest gefahrlos, durch die Zombie-Horde durchzulaufen, um sich mit, nicht Ben, mit Odin und Claire, nee, wie heißt sie? Clarissa? Claire?
Christa.
Christa wieder zu treffen am verabredeten Treffpunkt. Und dann?
Und dann, shocking moment, schon wieder. Und dann sieht Clementine ihre Eltern.
Ja, auch ein Schocker. Boah.
Ja. Wird gar nicht so weiter groß thematisiert. Kann man sich aber schon gut vorstellen, dass das für sie dann im Hinblick auf die zweite Staffel natürlich schon eine Bedeutung hat, dass sie jetzt gesehen hat, dass es keinen Sinn mehr macht, da in dem Atlanta, war es, Nee, Atlanta war es in der Serie, oder? Savannah. Man kommt durcheinander dann.
Ja, total.
Zu verbleiben.
Genau, und in dem Moment,
und Lee bricht zusammen.
Genau, in dem Moment sagt Lee noch, geh nicht hin, ja,
ja,
und bricht und zusammen.
Auch weg.
Durch den Blutverlust, wenn man den Arm abgeschnitten hat, beziehungsweise durch den Biss, wird ja dann auch nicht mehr groß erklärt, aber eben auch die gleiche Konsequenz wieder, und wacht dann in einem Raum auf und völlig unrealistisch hat uns diese kleine Achtjährige diesen 80 Kilo, 90 Kilo, von mir aus auch 100 Kilo Mann, irgendwie durch eine Zombie-Horde hindurch in einen Raum geschleppt und die Tür abgeschlossen, wie auch immer das funktioniert haben soll.
Sie hat den Rollladen runtergelassen.
Ja, aber wie kriegt eine Achtjährige eine 90, weißt du, wie schwer man ist, wenn man bewusstlos ist?
Stimmt, ja, weil die Muskeln erschlaffen. Ja,
du kannst doch kein, ein 8-jähriges Mädchen kann doch keinen 90-Kilo-Mann. Selbst wenn der 60 Kilo nur wiegen würde, wäre es völlig, völlig Quatsch. Naja, das hat mich total genervt. Man wacht dann da auf, aber wurde dann gleich wieder vergessen gemacht, weil Lee sieht man in dem Moment schon so dermaßen an, dass er gleich zum Zombie wird. Das war ein absoluter Schockmoment, weil ich dachte, scheiße, eingesperrter Raum. Clementine kniet über Lee und Lee macht die Augen auf und hat schon dieses Zombie-Gesicht.
Genau.
Und ich dachte, so dürfen sie jetzt nicht aufhören. Bitte nicht.
Ja, das wäre hart gewesen.
Ja. Hätte aber auch
das wäre noch schlimmer gewesen. Ja. Aber denkbar, ja, stimmt. Zum Glück war er es nicht. Also er war noch nicht verwandelt. Aber man sah wirklich schon sehr schlimm aus. Sehr, sehr schlimm. Da gibt es kein Zurück mehr. Und man sieht im Hintergrund ja auch gleich den anderen Zombie. Ne? Mhm, also die Polizist
und Wachmann, ne?
Genau, in einem Juweliergeschäft war das ja. Mhm. Die Bedrohung ist ja schon wieder gleich da und dann, wie geht's dann eigentlich, wie kommt denn das dann eigentlich weiter? Ach so, die Tür, die kriegen sie nicht mehr auf?
Genau, er sagt so, hey, du musst schnell die Tür aufmachen, du musst hier raus, bevor ich zum Zombie werde. Sie kriegen es nicht mehr auf und dann sagen sie, okay, lass uns die Hintertür probieren und dann robbt man sich so ein bisschen weiter bis zu so einer Heizung. Und Lee kann aber dann einfach körperlich nicht mehr und sitzt dann da an der Heizung und dann kommandiert man Clementine durch die Gegend. Und dann ist eigentlich auch schon die Schlusssequenz.
Richtig.
Ja, das war dann eigentlich schon so das Highlight, würde ich jetzt mal sagen. Da war jetzt auch klar, jetzt geht es dem Ende zu, was macht man jetzt? Also das kommen dann noch so ein paar so Adventure-Elemente, dass man Clementine sagt, hier, hol mal den Schlüssel von den Polizisten, hol die Pistole und er bereitet sie quasi nochmal darauf vor, jetzt alleine weiterzugehen. Weil er merkt, er kommt hier definitiv nicht mehr weiter. Und dann kommt meiner Meinung nach die schwierigste Entscheidung im ganzen Spiel, denke ich mal, was für die meisten Spieler. Es wird klar, er kann nicht mehr aufstehen. Clementine hat eine Pistole und hat Handschellen. So, ich habe mich dann natürlich erstmal anschellen lassen. Kann man, glaube ich, auch gar nicht anders machen, oder?
Doch, ich habe den Wachmann anketten lassen.
Ah, okay. Nein, ich habe mich selber als größere Gefahr gesehen, weil der Typ war ja irgendwie noch angeschnallt, dieser andere Zombie.
Okay.
Und habe mich von Clementine an die Heizung ketten lassen, damit ich, wenn ich jetzt zum Zombie werde, sie nicht irgendwie angreife.
Ja, ja, ja.
Ja. Erzähl du mal, was hast du dann gemacht?
Bei mir habe ich ihn anketten lassen, den Wachmann, und dann ging es ja schon darum, die Sachen zu holen. Und dann... Ich muss gerade überlegen.
Ja gut, ich meine, es kommt dann so eine kleine Sequenz, dass der Zombie natürlich nochmal losbricht und über Clementine herfällt, aber das ist dann halt so, passiert ja immer gleich, typisch halt. Man schafft es in letzter Sekunde noch und hat dann schlussendlich die Knarre bei der Clementine.
Genau, die Clementine hat die Waffe. Man kann ja noch einen Ratschlag geben, glaube ich, kurz davor. Sowas wie, halte ich von Städten fern oder halt immer die Haare kurz.
Genau.
Ich habe, glaube ich, halt ich von Städten fern gesagt.
Ich habe das mit den Haaren gesagt, natürlich. Das wäre so typisch für eine Serie gewesen,
ja,
so ein Satz, so ein beiläufigen Satz von früher noch mit Dramatik aufzuladen am Ende.
Ja, so habe ich meinen Blog-Eintrag zu dem, habe ich so geendet, natürlich ein bisschen bewusst. Und dann bittet man die Clementine, einen zu erschießen.
Muss man
mehrfach.
Aber nicht. Muss man aber nicht.
Okay, also ich habe die Clementine gebeten, mich doch zu erschießen. Es sei das Beste, wie auch immer, es gibt keine andere Wahl und du kannst das, ich vertraue auf dich. Und sie macht's.
Genau, man muss es aber nicht machen, weil man kann auch sagen, nee, heb dir den letzten Schuss auf, du hast mich ja eh angekettet, also man kann eben auch sagen, hier, kette mich an, du musst mich nicht erschießen, heb dir die Kugel auf. Ja, ich leide quasi, also man kann quasi noch den kompletten Leidensweg gehen. Und zum Zombie werden und sagen, heb dir die Kugel auf, aber ich habe auch gesagt, bitte erschieß mich, bevor bevor ich zum Zombie werde. Ist da nicht eigentlich auch, was ich mich jetzt frage, in der Walking Dead-Serie werden doch auch die Toten zu Zombies?
Nicht, wenn sie...
nicht, wenn sie durch den Kopf geschossen wurden.
Genau, okay. Und das macht sie ja. Also, ja. Sie ist ja Profi.
Ja. So, ich habe dann auch mich erschießen lassen und ich wollte eigentlich... Ja, wie soll ich sagen? Was mich arg gestört hat, war, ich konnte nicht so richtig emotional in diese Szene eintauchen, weil ich es einfach dem Spiel oder für meine... Wie soll ich sagen? Ich nehme es einfach nicht ab, dass eine Achtjährige das fertigbringt, nach so einem, also da wirklich abzudrücken. Bei dem Bezug, den die zu dem Lee aufgebaut hat, als Vaterfigur und ihre Eltern verloren hat. Für mich war das nicht realistisch und in dem Moment hat es mich echt einfach nicht gepackt, dass sie da wirklich abdrücken kann. Also ich habe das dem Spiel nicht abgenommen.
Mhm, okay. Ich glaube, wir hatten sie ja ganz gut vorbereitet. Ja? Also die ist ja schon abgehärtet mit der Zeit. Und vielleicht hatte ich da auch Verbindung mit der Serie, wo der Karl heißt, der wird ja auch sehr, sehr abgeklärt. Ja? Mhm. Mittlerweile kann man ja, will jetzt auch nicht zu viel spoilern, aber das wird auch ein harter Junge, sag ich mal.
Klar, das passt auch zu der Welt, ja, aber...
Es passt auch, genau, so wachsen die eben auf. Und das habe ich auch ein bisschen in Clementine eben gesehen, beziehungsweise man versucht sie ja auch. Die Richtung hat man sie ja schon zu lenken versucht, so sie auf die Gefahren vorzubereiten. Und dann, ich habe es sehr wohl abgenommen, dass sie das macht. Und ich muss ja sagen, es gibt ja auch Realitätsbezüge. Also man weiß ja, wie Kinder, wenn sie unter bestimmten Umständen, was sie alles machen können. Ich will jetzt nicht die Stimmung senken, ja.
Nee, klar, es gibt ja auch Kindersoldaten und solche Sachen, wenn die lang genug eben auch in so einer Situation sind. Aber das war so mein Punkt, für mich war das noch nicht lang genug, was Clementine da durchgemacht hat. Also vielleicht,
das war doch Liebe. Also, finde ich, ja, das, was, ja, wenn Clementine das macht, das war ja nur mir zu Liebe sozusagen. Und zeigt ja nur, wie, klar hat sie jetzt eine Bürde. Also für mich denke ich dann immer, erträgt das Mädchen und kann ich ihr das sozusagen antun? Dass sie jetzt ein Leben lang damit rumläuft, dass sie irgendwie ihren Bretter erschossen hat. Hm. Und
ja, aber diese, weißt du, wenn jetzt zwei erwachsene Menschen in so einer Situation sind, dann kann man sagen, okay, ich leiste hier die Sterbehilfe quasi, weil das die bessere Alternative ist, als zum Zombie zu werden. Ja? Und dann ist das eine rationale Überlegung, um zu sagen, das ist zwar gefühlstechnisch schwerer jetzt für mich als der Schütze, diese Entscheidung zu fällen und diesen Schuss zu tätigen, weil ich dann quasi der Täter bin in dem Moment und das über mich bringen muss, aber ich weiß im Nachhinein, es war die bessere Alternative, aber eine Achtjährige denkt doch nicht so rational. Das Emotionale ist doch in dem Alter viel, viel zu stark, um quasi diesen Schuss abzudrücken. Also das kriege ich einfach nicht auf die Reihe, weil das ist keine emotionale Sache.
Mhm. Ja. Meinst du? Ja, okay, gut. Ich sehe es anders. Mhm.
Also so, aber so habe ich halt in dem Moment empfunden.
Und es ist natürlich ärgerlich dann.
Deswegen hat's mich dann,
da ist,
ja.
Und dann haut es dich raus.
Und das war eben dann das waren dann drei Sachen. Bis dahin fand ich das Spiel wahnsinnig geil und dann hat mich diese letzte Sequenz nicht emotional gepackt, weil ich dann immer noch drüber nachgedacht habe, wie diese Achtjährige diesen 80-Kilo-Mann da reingeschleppt hat. Mich die Stimme von der Clementine wahnsinnig macht, weil ich einfach raushöre, dass das eine erwachsene Frau ist, die auf Kind spricht. Mhm. Ich fand die Stimme von der Clementine furchtbar bis zum Ende, viel zu piepsig. Dann schießt sie, was ich ihr nicht abnehme, leider. Und dann kommt die Schlusssequenz, wo sie völlig ohne Probleme allein aus dieser Stadt mit 100 Millionen von Zombies rausgelaufen ist und irgendwo in der Pampa hockt. So. Und dann dachte ich so, was? Das ist eine Achtjährige. Also in dem Moment fand ich es einfach dann schade.
Gut, also sie war ja noch mit den Gedärmen und so eingerieben, kannst ja sagen, dass sie deswegen dann noch rausgekommen ist. Du hast ja sehr wenig Vertrauen zu Clementine, dass sie das alles nicht schafft. Ja. Daran hapert's.
Die war ein Tick zu jung, glaube ich, für meinen Geschmack. Also wenn es jetzt irgendwie so Anfang Teenager, 10, 12, 13 vielleicht gewesen wäre, wäre halt dieser Beschützerinstinkt von Lee vielleicht nicht so groß gewesen. Aber ich hätte es dem Charakter mehr abgenommen, dass da ein bisschen mehr Selbstständigkeit schon in dem Mädchen drinsteckt mit 8.
Also, mich hat es schon gepackt, auch emotional, vor allem, weil ich es einfach echt nicht erwartet habe. Für mich sah das Ende ganz anders aus. Irgendwie habe ich, glaube ich, zu viel Hollywood-Filme oder sowas im Kopf. Für mich war irgendwie klar, es kommt irgendwo eine Situation, da habe ich dann die Wahl, ich oder Clementine. Ja, also dass es absolut keine andere Möglichkeit gibt, einer von uns stirbt. Und natürlich, ja, nehme ich mich und stürze mich in den Tod, habe nochmal so die Gelegenheit, irgendwie einen Heldentod zu sterben. Was schade war, weil in Episode 4 wo man, als man gebissen wurde, war klar, dass es so einen Heldentod nicht mehr so geben kann. Weil man ja sowieso schon zum Tod verurteilt ist. Und wie cool ist es denn, sich für jemanden zu opfern, wenn man sowieso bald stirbt? Ja, das schmälert ja meine eigene Leistung. Von daher war es ja ein bisschen gemindert. Also für mich hat es echt über mich hat's sehr überrascht. War es ja
Also
klar, dass
es war ein gut geschriebenes Ende, weil eben nicht dieser Heldentod kam.
genau,
Das
weil
fand ich
es
auch
nicht
super.
kam.
Ich habe
Richtig.
gejubelt an Episode 4, weil ich dachte, geil, die ziehen das wirklich durch, dieses The Walking Dead, ja? Die ziehen dieses Erbe wirklich durch, dass es am Ende einfach alles scheiße ist.
Natürlich. Also es war ein viel besseres Ende als das, was ich im Kopf hatte, natürlich. Ja, also da muss man den echt Hochachtung
Ja,
zollen.
ich hätte jetzt auch noch zugetraut, dass alle wirklich sterben. Also das hätte mich jetzt auch nicht mehr überrascht. Ja,
Weiß man ja auch nicht.
dass Clementine überlebt, hatte ich jetzt wirklich bis zum Ende nicht wirklich so im, hätte ich nicht drauf gewettet. Ja.
Doch. Naja.
Gut, auf jeden Fall war es dann sehr packend, trotzdem. Also war auf jeden Fall sehr gut geschrieben. Und dann kam aber, dann war es doch ein bisschen plötzlich aus eben dann. Wie gesagt, es ist dann ein kleiner Sprung, die Credits laufen. Nach dieser Schlusssequenz, was ja dann auch gut ist, da ist ja dann auch wirklich Schluss, weil der Hauptcharakter weg ist und dann sieht man nach den Credits, wie man außerhalb von Savannah, glaube ich, war es, gell? Wirklich auf so einem Baumstamm sitzt, setzt sich Clementine hin und keine Menschenseele mehr zu sehen und nur am Horizont kommen dann zwei. Sie hebt nochmal so ein paar Patronen auf und man hat schon Sorge, bringt sie sich jetzt um, aber das wäre ja irgendwie auch, hätte nicht gepasst in dem Moment, weil sie hat es ja geschafft, aus der Stadt rauszukommen. Hat wohl angeblich dann nicht mehr diese Odin und ich vergesse immer den Namen.
Christa und
Christa
Omid.
gefunden, Omid gefunden. Ich hatte mir dann schon Sorgen gemacht, habe ich sie vielleicht wo falsch hingeschickt? Also man konnte ja sagen, geh irgendwie zu den Zuggleisen oder so. Und hatte dann schon Sorge, dass man sie falsch wohin schicken kann, aber das Ende ist immer gleich nach diesen Credits. Also da gibt es keine Unterschiede. Und dann tauchen zwei Silhouetten am Horizont auf. Man erkennt aber nicht, ob es Zombies sind oder eben die beiden oder zwei völlig andere Menschen. Und dann ist
Ich
Schluss.
glaube, es sind schon Menschen an der Art der Bewegung,
Die laufen
oder?
nicht wie Zombies, ja, das
Die
stimmt.
laufen nicht wie Zombies und dann gucken sie auch noch, also schon,
Ja.
ich glaube, Menschen. Ich dachte, das seien Omid und Christa vielleicht, aber dafür ist es
Liegt nahe, ja.
zu weit weg eigentlich von Savannah, dass man die da zufällig irgendwo in der Pampa, ja, weil man hat, also schon ein arger Bruch plötzlich. Ich finde es echt schade. Also da fehlt jetzt so viel dazwischen. Aber klar, Cliffhanger mal
Nee,
wieder.
aber also es hört auf jeden Fall jetzt so auf. Also man weiß
Ja.
doch, dass Episode, nicht Episode, dass die Staffel 2, die definitiv kommen wird, das ist auch eine gute Nachricht auf jeden Fall, dass die mit neuen Charakteren gespielt wird. Und mehr weiß man auch noch nicht, ob es jetzt zur gleichen Zeitspanne spielt. Vielleicht trifft man dann Clementine als erwachsene Frau wieder. Ist alles möglich. Aber es geht jetzt nicht nahtlos weiter und man spielt jetzt die Clementine irgendwie. Oder man spielt auch nicht die Sequenz dazwischen. Es geht wirklich woanders neu weiter. Ich kann mir gut vorstellen, dass die irgendwo als Side-Character nochmal auftaucht oder dass man nochmal mitbekommt oder irgendwas von ihr hört, wie es ihr ergangen ist. Ja, aber trotzdem fand ich diesen Sprung einen Tick zu groß und dann doch zu plötzlich irgendwie aus. Aber es war, glaube ich, so ein bisschen so ein Hoffnungsschimmer, den sie dann noch geben wollten. Ja? So, A, sie hat überlebt und B, es ist sehr wahrscheinlich, dass die Omid und Christa getroffen hat und dass die zu dritt dann irgendwie gute Überlebenschancen haben. Ich glaube, das war nur so ein, ja, so ein, wer da noch einen Hoffnungsschimmer braucht, der kriegt den da quasi noch. Oder hast du es anders empfunden?
Ich sehe es jetzt schon so, dass man in Staffel 2 die Clementine spielt. Für mich habe ich das jetzt so verstanden, als Ausblick. Also, was jetzt dann kommen mag.
Also wie gesagt, ich hab nur gelesen, dass es definitiv nicht da nahtlos
Ach so,
weitergeht.
es
Kann
geht
eben
definitiv.
gut sein, dass
Okay.
man sie dann als erwachsene Frau spielt oder eben 10 Jahre
Ja,
später oder so, ja.
okay.
Ja. Das ist
Gut.
gut denkbar, ja.
Es war auch, man muss ja jetzt echt sagen, die Episode 5 war ja mit Abstand die kürzeste. 1,5 Stunden, glaube ich. Und
Ja.
dann war das Ganze schon vorbei.
Aber hat er dafür umso mehr gesessen. Also danach wollte man auch nichts anderes mehr weiterspielen oder so, ja.
Das stimmt, ja.
Ja, also insgesamt ein für mich definitiv irgendwie das Spiel des Jahres. Ich wüsste nicht, was da so emotional an das Spiel rankommt. Also es wird ja immer so ein bisschen kritisiert, dass da zu wenig Spiel drin sei, aber ich finde diese Diskussion so völlig, völlig irrelevant, darüber zu diskutieren, ob das ein gutes Spiel ist oder nicht, weil für mich das mehr ausmacht als die reine Mechanik.
Es ist definitiv ein Spiel. Ja, es hat also alle Faktoren, alle Sachen, die man braucht, Kriterien, um ein Spiel zu sein. Ich glaube, man kann natürlich darüber diskutieren, ob es ein Adventure ist, nur weil es da so ein paar Klick-Elemente hat. Ich zum Beispiel sehe es nicht als Adventure, aber als Spiel ist es, ja. Und es ist interaktiv.
Ja, also für mich ist es Interactive Fiction, ja? Also einfach eine interaktive Geschichte, was ja auch eben sehr konsequent durchgezogen wurde mit diesen verschiedenen Entscheidungswegen. Und wir haben ja gesehen, es ist zwar nicht jetzt sehr unterschiedlich, aber trotzdem, je nachdem, welcher Charakter wann stirbt, welchen Charakter du wohin mitnimmst, entwickelt sich das schon unterschiedlich. Ich würde aber trotzdem, ehrlich gesagt, davon abraten, das Spiel nochmal mit anderen Storylines zu spielen. Ich glaube, man macht sich so ein bisschen die eigene Geschichte dadurch kaputt, weil man dann eben sehr stark merkt, wie wenig sich es dann doch unterscheidet. Und dann fallen, glaube ich, solche mechanischen Kniffe deutlicher auf. Ich weiß nicht, ob das dann nochmal so wirkt.
Ja, das stimmt. Wenn man sich darüber unterhält mit anderen, das reicht eigentlich. Ja. Ja, da hat man dann schon gemerkt, okay, es sind wirklich nur Kleinigkeiten, die man verändern kann. Und die Illusion wird ein bisschen geraubt. Allerdings schmälert es das Erleben in dem Moment gar nicht. Nee.
Ich finde es eine gute Mischung, die sie hinbekommen haben, weil sie die Wucht, die sie dann an bestimmten Stellen brauchen, aus erzählerischer Sicht, trotzdem eben hinkriegen, was jetzt bei reinen, also bei einem Open-World-Spiel, wo deine Entscheidungen sich bis zum Ende durchziehen, würde das ja gar nicht machbar sein, ja, solche Story, so konsequent, stringent so einen Story-Faden durchzuziehen. Dafür finde ich die Mischung eigentlich sehr gelungen.
Und man muss ja auch echt sagen, dass die Spielmechanik ja sowas von perfekt ist, finde ich, für diese Story, diese Adventure-Elemente und dieses ganze ein bisschen das Interaktive, wie gut das passt. Also einmal die Story, dass man selber inhaltlich jetzt sich Gedanken über seine Handlung machen muss und die Konsequenzen, die es hat. Und dann muss man den ganzen Scheiß, sag ich jetzt mal, auch noch selber machen. Hm. Also ich glaube, in Episode 2, da ist dieser eine gefangen und dann kann man ihm, wenn man möchte, auch das Bein abhacken. Ich habe da mal alle Versionen durchgespielt, nur bei dieser Szene. Und dann muss man hacken. Ja, da muss man, das ist ja wie mit dem Grab. Du musst jedes Mal klicken. In anderen Spielen, da hast du dann, okay, da hast du dann hier deine drei Optionen und das wird dann ausgeführt. Und hier kommt es dann, da musst du selber klicken. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben wirklich geklickt und weggeguckt. Ja, ich habe versucht, blind irgendwie so den Hotspot zu treffen und dann geklickt und dann weggeguckt. Ich konnte es nicht ertragen. Und auch mit dem Grab, das ist ja so exzessiv, dass man da jedes Mal schaufeln muss.
Ja, und erst dadurch erschrickt man ja wirklich dann auch, wenn dann diese Sequenz kommt. Ja.
Wie toll ist das denn bitte gemacht? Ja. Also, und das sind diese Adventure-Mini-Elemente, die irgendwie nur dazu dienen, um sozusagen die Story noch fühlbarer zu machen.
Ich auch die Quicktime-Events, ja, wenn da wirklich du musst ganz schnell A drücken, um irgendwie dem Zombie dann doch noch auszuweichen und es wegzudrücken. Dadurch, dass man sich irgendwie in dem Moment kurz körperlich so, das hat ja trotzdem diese Wirkung, dass du dich gestresst fühlst für einen kurzen Moment. Ja. Das funktioniert in dem, also Quicktime-Events haben noch nie so gut funktioniert wie bei diesem Spiel, finde ich.
Am Ende, im letzten Raum, wo er zweimal versucht aufzustehen und man hämmert auf Q, wie bescheuert. Das heißt, es ist ja, ihr schafft es nicht, ja? Also man hat die Möglichkeit aufzustehen und dann hämmert man da drauf und man schafft es auch nicht. Das heißt, ich leide ja körperlich genauso mit.
Ja. Und man hat ja trotzdem die Hoffnung, dass man es doch vielleicht gerade noch so schaffen könnte.
Und wenn ich nur schnell genug klicke, dann wendet es sich so gut. Ich glaube, man musste, ich weiß nicht, ich kann mich nicht an ein Spiel erinnern, wo ich so sinnlos geklickt habe.
Und gut dabei gefühlt.
Sinnlos im Sinn,
Das Einzige, wo es nicht funktioniert hat, so Adventure-Überreste waren in dem Zug. Da war das wirklich sehr, sehr altbacken. Geh zu dem einen Raum, hol den Schraubschlüssel. Nee, es war der falsche. Geh nochmal zurück, hol den anderen, kombiniere es mit dem hier. Dann musst du mit dem Stift da durchrubbeln. Ja. Das war wirklich, das war sowas von altbacken da drin. Das war, zum Glück haben sie das auch abgelegt danach. Das war ein Fremdkörper, ja.
Ja, das fällt, finde ich auch, das ist echt die schlechteste Szene. Weil so das hatte nicht so den Sinn. Also sonst kann man so sagen, ja, das hat alles ein bisschen entschleunigt und man muss bestimmte Dinge auch tun. Auch in der Zombie-Kalypse musst du irgendwie bestimmte Dinge tun und die musst du dann ausführen oder so. Aber da, das war total übertrieben, das sehe ich auch so, ja.
Ja, tolles Spiel, tolles Spiel. Man tolles fühlt Spiel. Sich ja fast schon gar nicht mehr untergründig genug, dieses Spiel über den Klee zu loben und Spiel des Jahres zu rufen, weil eigentlich, eigentlich sind wir uns dieses Jahr, glaube ich, auf Twitter und so, eigentlich sind sich alle einig, dass The Walking Dead das Spiel des Jahres ist, weil es einfach was Neues geschaffen hat dieses Jahr, was es so noch nicht gab in der Konsequenz, weil Telltale sich so dermaßen selbst übertroffen hat, wenn man sich mal überlegt, die gleichen Leute haben vorher, also ich weiß nicht, ob es die gleichen Leute sind, aber das gleiche Studio hat vorher diese Urgurke von Jurassic Park gemacht, dass man danach überhaupt noch dran geglaubt hat, dass aus diesem Studio sowas kommen kann, hat mich völlig umgehauen. Und vor allem haben sie es jetzt endlich geschafft, diesen Episodic Content, also wirklich dieses immer einen Monat dazwischen, das tut dem Spiel verdammt gut.
Total.
Wenn du dir jetzt überlegst, es ist eine Disc, ja, du gehst in den Laden, kaufst dir dieses The Walking Dead und spielst es irgendwie in 8 Stunden durch, hat es, glaube ich, nicht die gleiche Wirkung, wie es jetzt auf uns hatte, dass wir uns seit einem halben Jahr mit diesem Spiel beschäftigen.
Richtig, und darauf hinfiebern und uns heimlich Gedanken machen, oh, hatte das jetzt, was passiert jetzt mit der Entscheidung, die ich da getroffen habe? Ja. Es ist so, und so eine Spannung, die da aufgebaut wird. Also wirklich, das Episodische ist unglaublich. Und ich erinnere mich auch noch am Anfang mit als die erste Episode rauskam, mit, oh, von wem ist das? Haben die nicht? Und oh, ist das wirklich gut? Und also die Unkenrufe waren schon sehr groß. Aber Wahnsinn. Also Spiel des Jahres, ja, definitiv.
Ja.
Langweilig, klar.
Ich bin gespannt, was da noch alles kommt. Also ich wünsche mir mehr solche narrativen Experimente mit spielerischen Elementen, weil es einfach, finde ich, für die Erzählweise auch gut tut, wenn man sich eben deutlich mehr mit diesen Charakteren identifizieren kann. Und das ist auch was dann dieses Medium voranbringt, ja? Weil es eben Film nicht schafft. Ja.
Eben.
Und es schafft aber auch kein Halo und Call of Duty, ja? Um jetzt mal das Gegenbeispiel. Also da kann ich mich nicht so sehr mit den Charakteren identifizieren, wie es jetzt dieses Spiel geschafft hat. Durch die Thematik und durch die ernste Story, die da erzählt wird.
Und durch den Realismus, durch im Sinne die Spielmechanik, wie toll die eingebunden ist, auch mit diesem Ablaufen der Zeit, das hast du ja im Alltag auch. Du kannst da nicht stundenlang überlegen, oh, mache ich jetzt das und nehme alle Möglichkeiten in meinem Kopf und dann treffe ich die beste Entscheidung. Sondern ich habe im Alltag ja auch Zeitdruck. Helfe ich jetzt der Frau über die Straße? Habe ich jetzt da Bock drauf oder nicht? Das läuft auch unter Zeitdruck, weil die läuft gleich vielleicht alleine. Ja? Ja. Komisches Beispiel. Das ist ich finde das so toll, diese technische Seite und die Story-Seite, wie super diese ineinander geht.
Ja, das hätte Mass Effect auch gut getan, diese Zeit bei den Entscheidungen, dass unser Shepard, der den Weltraum rettet, nicht irgendwie dreimal die gleiche Dialogoption nacheinander sagen kann, weil man sich nochmal angucken will, was es dann bedeutet.
Stimmt, ja, genau.
Gut. Ja, liebe Jagoda, dann danke ich dir für dieses sehr nette abendliche Frühstück.
Genau, ich danke auch. War sehr schön.
Und wir hoffen und harren der Dinge, die da kommen. Ich bin gespannt. Wir werden uns bestimmt nochmal unterhalten, dann spätestens bei der Episode 1 der neuen Staffel, aber ich hoffe auch mal davor.
Genau, vielleicht, ja.
Gut, deinen Artikel zum Finale habe ich natürlich nochmal verlinkt im Blog, für alle, die das nochmal nachlesen wollen, was du dir noch für Gedanken gemacht hast. Und ansonsten kann man dir unter @scheinprobleme auf Twitter folgen, da reden wir sowieso eigentlich die meiste Zeit über, über The Walking Dead.
Richtig, über fast nichts anderes.
Genau. Gut, dann wünsche ich einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.